Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Heute ist ein Mann zu Gast, dessen Welt sich vor gut 10 Jahren von einem Moment auf den anderen komplett verändert hat. Und zwar, als er eine Diagnose bekam, die er bis dahin immer nur anderen Menschen, seinen Patientinnen und Patienten, vermittelt hat. Die Diagnose hieß Krebs. Einer der renommiertesten Krebsmediziner und Forscher war plötzlich selbst betroffen, Überlebenschance fast null. Er hat den Krebs aber besiegt. Der Krebs kam zurück, der Mann hat den Kampf nochmal aufgenommen, er hat ein Buch geschrieben und ist heute zu Gast. Wolfram Gößling, ich grüße Sie sehr.
Schönen guten Morgen, ich freue mich echt, bei Ihnen zu sein.
Das ist die simpelste aller Fragen, die Sie als Mediziner wahrscheinlich auch schon ganz häufig gestellt haben. Wie geht's Ihnen heute?
Mir geht's richtig gut. Ich bin und stehe voll im Leben. Ich freue mich, hier in Deutschland zu sein, bei Ihnen zu sein. Ich nehme am Leben teil und habe fast keine Probleme.
Um das einzuordnen, Sie freuen sich, in Deutschland zu sein, weil Sie seit einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren in Boston zu Hause sind mit Ihrer Familie?
Genau, ich bin diese Woche hier zu Besuch, um mein Buch vorzustellen.
Und bedeutet es, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund sind, geheilt sind? Was für Worte findet man noch dafür?
Ja, das ist interessant. Ich bin selber immer noch vorsichtig, von Heilung zu sprechen, weil wir in der Krebsmedizin das nicht oft unseren Patienten mitteilen. Letztlich ist es aber auch so für mich, es geht eigentlich darum, dass ich heute mich wohlfühle, dass ich weiß, meine letzten Nachsorgeuntersuchungen vor ein paar Monaten waren negativ, sodass ich zumindest für die nahe Zukunft keine Probleme erwarte. Und das ist eigentlich das Beste, was man fühlen kann.
Der Krebsmediziner Wolfram Gößling ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. 4. Februar 2013. Bam. Können Sie mal erklären, was Sie für Gefühle haben, wenn Sie an diesen Tag im Februar 2013 denken?
Ja, der Tag war eigentlich ein ganz toller, weil das war die erste Vorlesung in meinem Untersuchungskurs, den ich jedes Jahr für eine Gruppe von Studierenden an der Harvard Medical School leite. Ich gebe da immer die erste Vorlesung von einem 3-monatigen Kurs, wo wir unseren Studierenden beibringen, mit Patienten zu reden, sie zu untersuchen, die erste Krankheitsgeschichte aufzuschreiben und den Versuch einer Diagnose zu stellen. Man fragt sie nach ihrer Familie, nach anderen Vorerkrankungen, nach ihrem Beruf, nach dem, was sie essen, und geht dann zur Untersuchung über.
In dieser Situation waren Sie, als Sie beschreiben das in Ihrem Buch als Ihr Pager, den die Ärzte gern irgendwie so an ihren weißen Kitteln haben, blinkte. Was ging Ihnen durch den Kopf?
Ja, ich hatte, war ungefähr 10 Minuten in meinem Vortrag, ging mein Pager los und war ein kurzer Text drauf, wo stand, ruf bitte deinen Hautarzt an. Und dann auf einmal wurde mir sofort klar, worum es ging. Ich hatte genau eine Woche vorher eine Gewebeprobe entnehmen lassen von einem kleinen Pickel, den ich auf der rechten Wange gehabt hatte, seit Monaten schon, der mich gestört hatte, der auch meinen Hautarzt gestört hatte. Und auf einmal wurde mir klar, dass ich nicht aus einer Vorlesung direkt rausgerufen würde, wenn das alles normal ist.
Sie haben sofort gewusst, diese Nachricht ist eine besonders wichtige.
Genau. Mir wurde im Prinzip, mir wurde nicht schwarz vor Augen, aber irgendwie tat sich unter mir der Boden auf.
Wie haben Sie denn gehandelt?
Ich war mitten im Vortrag, aber wenn man so einen Piepser hat, hat man immer eine Entschuldigung, alles zu unterbrechen. Ob es die Vorlesung ist, ob es ein Gespräch ist, ob es das Abendessen ist mit der Familie. Und so bin ich raus aus dem Vortragssaal, der ist direkt bei uns in der Klinik, bin auf dem Gang, habe meinen Hautarzt angerufen. Der war auch sofort dran und hat gesagt, Wolfram, die Biopsie-Resultate sind da, es ist eine schlimme Nachricht, du hast ein Angiosarkom. Aber du bist ja Onkologe und du hast genug Kollegen, die dir helfen können. Und dann hat er angefangen zu schluchzen. Und da war mir klar, das wird nicht einfach. Weil wenn mein eigener Arzt anfängt zu weinen, muss ich es wahrscheinlich auch. Und da stand ich da im Gang und hatte noch nie von dieser Diagnose gehört. Angiosarkom ist ein extrem seltener Tumor in der Haut. Nur ungefähr 1% von 1% aller Krebsarten sind Angiosarkome, und ich hatte noch nie einen Patienten damit betreut.
Das heißt, Sie waren mittendrin in der Situation als Wissenschaftler, als Mediziner, als Experte, als Kenner von Krebserkrankungen und trotzdem genauso hilflos?
Komplett hilflos. Und hatte auch gerade auf eine Art und Weise von einer Diagnose erfahren, die ich gerade meinen Studierenden nicht beibringen wollte. Am Telefon, ganz allein und war wirklich hilflos.
Ja, was für eine irre Situation, dass Sie gerade in der Situation waren, jungen Menschen beizubringen, so müsst ihr es anstellen. Wahrscheinlich haben Sie davon gesprochen, baut Nähe auf, nehmt euch Zeit und dann kriegen Sie die schlimmste Diagnose Ihres Lebens mal so eben zwischen dem Vortrag und auf dem Gang am Telefon. Alles falsch gemacht?
Ich meine, das hört sich jetzt so an, als wäre alles falsch gewesen. Man muss entschuldigend dazu sagen, dass alle Daten bei uns in den Patientenakten elektronisch zugänglich sind und dass mein Hautarzt wahrscheinlich wusste, dass ich das dauernd nachgucken könnte. Mhm. Und die Diagnose war gerade vom Pathologen bestätigt worden und er wollte, glaube ich, einfach dem zuvorkommen, dass ich das selber am Computer sehe.
Was auch da für eine schöne und gleichzeitig wahrscheinlich auch schlimme, eine spezielle Situation auf alle Fälle, dass Sie so nah dran waren und plötzlich zum Patienten wurden. Wie hat sich das denn angefühlt, da so auf dem Gang zu stehen und zu wissen, jetzt bin ich in dem Haus, in dem ich auch ein Chef bin, plötzlich einer von vielen?
Ja, damals war ich noch kein Chef, aber ich war einer von vielen. Ich war hilflos. Ich wusste im Prinzip nicht, was ich machen konnte und sollte. Ich verstand die Diagnose nicht. Ich hatte nur das Gefühl, dass das ganz schlimm ist.
Mhm. Wen haben Sie zuerst angerufen?
Zuerst habe ich meinen Freund Andy angerufen. Andy ist ein Sarkom-Spezialist und
Lucky you.
Ja, da hatte ich wirklich Glück. Und wir beide sind zusammen durch die Assistenzarztausbildung gegangen und sind wirklich eng befreundet. Und ich habe ihn angerufen, weil ich einfach auch wusste, der kann mir helfen. Hm. Habe ihm gesagt, Andy, du musst mir das Leben retten. Das und das ist gerade passiert. Und er meinte nur, oh Wolfram. Und in dem Tonfall wusste ich schon, dir steht was ganz Schweres bevor. Hm. Und dann hatte ich aber auch diese Nähe eben zu den Experten und Andy konnte mich dann gleich an einen Onkologen ein paar Stunden später vermitteln, der mich dann auch sofort gesehen hat.
Hm. Auch das stelle ich mir als großen Vorteil vor, zu wissen, ich bin ja jetzt schon drin. Also ich muss mich nicht in ein Wartezimmer setzen, ich muss nicht mehr telefonieren, ich muss nicht sagen, das ist mein Problem, ich habe eine Überweisung, sondern Sie waren schon irgendwie ganz nah dran. Und trotzdem erfährt man in Ihrem Buch, dass es einen Kollegen gab, der gesagt hat, wir müssen ein CT machen und wir gucken mal so in den nächsten Tagen. Und dass Sie gesagt haben, nee, wir gucken mal heute, wir machen das mal jetzt. Ich hatte das Gefühl, da wollten Sie ziemlich zügig alles ganz genau über sich selbst wissen. War das so?
Ja, das war so. Und ich denke auch, ich bin mir durchaus bewusst, dass, obwohl ich als Krebspatient sicherlich genauso behandelt worden bin und auch viele Erlebnisse gehabt habe, die meine Patienten durchgemacht haben oder die andere Krebspatienten durchmachen, dass ich doch extrem privilegiert bin, weil ich diese Nähe zum medizinischen System habe. Und das zeigt aber auch, wo die Stresspunkte für unsere Patienten sind. Denn warten ist schlimm. Mhm. Warten auf eine Diagnose ist furchtbar. Warten auf einen Plan ist schlimm. Warten auf Resultate ist schlimm. Und ja, da war ich auch ungeduldig und ich wusste auch, was auf dem Spiel stand. Dieses CT, das Sie ansprachen, da ging es darum, um die Frage, ob der Krebs in meinem Gesicht, der ja nur ein paar Zentimeter groß war zu der Zeit, schon in irgendwelche Organe gestreut hatte. Und für mich war das im Prinzip die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Wenn er gestreut hat, kann man nicht mehr geheilt werden. Solange er noch im Gesicht ist, kann man ihn vielleicht unter Kontrolle haben. Und für mich war die Frage wirklich existenziell. Und damit für noch einen Tag oder zwei zu warten, das konnte ich irgendwie nicht einsehen. Und da war ich auch relativ ungeduldig.
Wir tauschen gerade mal die Kompetenzen. Ich erkläre mal und Sie sagen, ob ich es richtig erkläre. Angiosarkom, Sie haben gesagt, bei Ihnen war das so ein Pickel. Das ist also ein ein Auswurf überhalb der Hautoberfläche, der aber durch die Blutgefäße genährt wird. Und Blutgefäße bedeutet im ganzen Körper verbunden, also kann es ziemlich zügig streuen. Habe ich das einigermaßen richtig erklärt?
Das ist ziemlich, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ja, das ist das Brutale am Angiosarkom. Dadurch, dass es in den Blutgefäßen anfängt, dass das Risiko zu streuen schon so extrem hoch ist.
Verheiratet, vierfacher Vater. Die Kinder waren zwischen 5 und 11, damals 2013. Heimfahrt.
Ja, das war hart. Meine Frau war an dem Morgen dann noch dazugekommen und hat im Prinzip die ganzen ersten Gespräche auch schon mitgemacht. Und wir mussten unseren Kindern irgendwie erzählen, was passiert. Und wir waren uns beide einig, dass wir unsere Kinder nicht anlügen können und sie auch nicht in die Irre führen können. Und so wollten wir zwar denen das schon beibringen, aber auch direkt sein. Und so hat sich meine Frau am Abendessen hingesetzt und hat gesagt, Papa ist krank, der muss behandelt werden und der wird noch kränker sein von der Behandlung und das wird lange dauern. Und dann hat eins von meinen Kindern gefragt, muss Papa sterben? Und dann hat meine Frau gesagt, wir tun alles dafür, dass das nicht passiert. Und dann war gut für die Kinder. Meine Jüngste hat dann gesagt, wir hatten abends irgendwie Huhn mit Nudeln, hat sie gesagt, kann ich noch ein bisschen Hühnchen haben? Und da mussten wir auch wirklich lachen, weil das war so unbeschwert. Und für die war dann im Prinzip die Welt, weiß nicht, ob sie in Ordnung war, aber war erstmal abgehakt und ging weiter. Hm.
Sie haben eine starke Frau, oder?
Ganz starke Frau.
Wie verändern sich denn die Rollenbilder dann? Also das frage ich mich. Der Vater kommt nach Hause, ist, ich sag's jetzt mal ganz simpel, ist der Macher in der Familie, das Vorbild in der Familie, der Beschützer. Und plötzlich verändern sich die Rollen. Wie ging das bei Ihnen?
Ging ganz drastisch und relativ schnell. Ich habe innerhalb von ein paar Tagen ja schon mit der Chemotherapie angefangen, die mich dann auch zumindest die ersten paar Tage danach immer sofort wieder so wirklich ins Bett geworfen hat und wo es mir wirklich schlecht ging, dann sind mir die Haare ausgefallen, sodass man das auch nicht mehr verheimlichen konnte. An den Behandlungstagen, die oft ganz früh morgens anfingen, ist meine Frau, wenn es eben ging, mitgekommen, sodass die vier Kinder alleine waren. Und dann hat unsere älteste Tochter, damals mit 11 Jahren, die anderen drei aus dem Bett geholt, angezogen, Frühstück gemacht. Und die Schule ist einen halben Kilometer entfernt, sind sie zusammen dann zur Schule gegangen. Die hat das pünktlicher gemacht, als ich das die meisten Tage geschafft habe, muss man auch sagen. Ja, die Rollen waren vertauscht. Ich denke, das ist Teil auch nicht nur von Krebserkrankung, aber gerade von Krebserkrankung, dass man wirklich so einen Kontrollverlust hat. Also das ist einmal der Kontrollverlust, dass einem der Arzt sagt, du musst jetzt morgen kommen und ich gebe dir diese Medikamente und hier musst du da sein für diese Behandlung oder dieses CT. Aber der gleiche Kontrollverlust ist auch im privaten Leben. Das ist, wie Sie sagen, Vorbildfunktion, Macherfunktion, derjenige, der die Kinder zum Fußball fährt oder mit ihnen ein Musikinstrument übt. Und das alles oder vieles von dem war erstmal nicht möglich.
Am Leben bleiben heißt das Buch, das der Krebsmediziner Wolfram Gößling geschrieben hat. Ein Buch über seine eigenen Krebserkrankungen, muss man sagen. Zweimal musste er das gesamte Programm über sich ergehen lassen. Was genau, Herr Gößling, gehörte zum gesamten Programm?
Ja, in der Krebsmedizin im Allgemeinen können wir mit Chemotherapie oder auch neuerdings mit biologischer oder zielgerichteter oder Immunotherapie behandeln. Klassischerweise aber auch ist immer noch die Krebschirurgie involviert und seit fast 100 Jahren auch die Strahlentherapie. Und ich habe alle diese Behandlungsformen durchgemacht und erlebt. Bei meiner ersten Erkrankung ging es mit der Chemotherapie los, mit dem Ziel, durch zwei verschiedene Medikamente den Krebs vor der Operation möglichst schrumpfen zu lassen, um die Operation nicht so maximal ausfallen zu lassen. Dann kam die massive Krebsoperation, die mich wirklich das halbe Gesicht, die rechte Gesichtshälfte gekostet hat. Und dann war es bei mir so, dass nach der Operation klar war, dass an zwei Wundrändern noch ein paar Krebszellen übrig waren. Sprich, der Krebs war noch im Körper. Und dann habe ich noch Strahlentherapie bekommen, um auch die Zellen, die Krebszellen, die noch da waren, abzutöten.
Wenn Sie das alles erklären, um Sie zu beschreiben. Sie sitzen mir heute gegenüber, Sie haben kurze Haare, Sie haben dunkle Haare, Sie haben ein freundliches Lächeln, sind Brillenträger. Und es ist in Ihrem Buch nachzulesen, dass so, wie Sie heute vor mir sitzen, Sie vorher nicht ausgesehen haben. Und dass Sie auch da nicht nur durch einen medizinischen Prozess, sondern auch durch einen emotionalen Prozess gegangen sind. Wie haben Sie die Veränderung Ihrer eigenen Persönlichkeit, Ihres eigenen Gesichts denn erlebt?
Ja, das hat mir wirklich von Anfang an sowohl zu schaffen als auch Angst gemacht, weil ich denke, wir sind ja wirklich definiert in unserer Persönlichkeit durch unser eigenes Aussehen. Und das spiegelt sich eben im Gesicht am besten wieder. Und das ist das, was das Gesicht, was uns entgegenschaut, jeden Morgen im Spiegel. Und mir war von Anfang an klar, dass diese Operation massiv sein würde und dass ich hinterher anders aussehen würde. Und ich wusste aber auch nicht, wie schlimm ich entstellt sein würde und ob ich noch funktionieren würde. Ganz simple Funktionen wie sprechen und den Mund schließen können beim Trinken zum Beispiel. Aber das Aussehen war halt die größte Sorge. Und ja, das hat mir zu schaffen gemacht. Im Nachhinein muss ich sagen, heute habe ich mich wirklich an mein neues Bild gewöhnt und denke die meisten Tage wirklich gar nicht mehr daran, was hinter mir liegt. Bin wirklich dankbar, dass meine Chirurgen mich so wiederhergestellt haben, dass ich auch hier sitzen kann und mit ihnen reden kann und nicht irgendwie beeinträchtigt bin.
Sie haben das alles zweimal durchgemacht, um auch das zeitlich einzuordnen. 2013 war die rechte Gesichtshälfte betroffen. Als Sie da durch waren, alles hinter sich gebracht hatten, übrigens auch angefangen haben, alles niederzuschreiben in diesem Buch, kam alles nochmal spiegelverkehrt auf der linken Seite und wieder ging alles von vorn los. Sie schreiben in Ihrem Buch von Patient sein ist ein Fulltime-Job. Wie müssen wir das denn einordnen? Wie sah dieser Fulltime-Job Patient sein aus?
Ja, ich denke, das ist wirklich was man vielleicht oft auch für Krebspatienten nicht so sieht. Wenn ich Patienten behandle, ich sehe die in der Klinik vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Wir kriegen Infusionen und sind noch ein paar Stunden länger da. Aber die wirkliche Arbeit, Patient zu sein, spielt sich im Prinzip zwischen diesen Terminen ab. Die Sorgen um die Zukunft, die Frage danach, wie es weitergeht. Aber rein physisch, auch die Chemotherapie nimmt eben viel Zeit in Anspruch. Also wir sind typischerweise zwischen 5 und 6 Uhr morgens ins Krebszentrum gefahren, hatten mit Blutabnahme angefangen, um auch zu sehen, ob mein Knochenmark und die Blutwerte alle gut waren, um die nächste Therapie zu kriegen. Dann habe ich meinen Onkologen oder eine onkologische Pflegekraft gesehen, um meine Symptome mitzuteilen. Und dann die Infusion bei dem ersten Mal hat 4 bis 6 Stunden gedauert. Und dann ist der Tag erstmal rum. Und dann ist man davon auch fertig. Und die Nachfolgen von der Therapie die nächsten paar Tage waren auch immer schlimm, sodass man auch wirklich nichts anders machen konnte. Ja, das Leben ist sozusagen auf die Behandlung zentriert, auf die Untersuchungen zentriert, auf die Nebenwirkungen zentriert. Und man muss halt sehen, dass man in der Phase auch noch andere Sachen hat, die einem am Leben halten und dem das Leben lebenswert machen.
Das Leben lebenswert machen, das ist für mich als gesunder Mensch fast nicht nachzuvollziehen. Wie sehen diese Strohhalme denn aus, an denen Sie sich festgeklammert haben?
Ja, das sind eigentlich die kleinen Sachen, die wir alle im Leben vielleicht nicht oft genug sehen. An der Seitenlinie von einem Fußballspiel von meiner Tochter zu stehen oder mit einem Freund, der das Essen für unsere Familie abends vorbeigebracht hat, einfach noch 10 Minuten zu reden, eine Stunde mit meiner Frau spazieren zu gehen. Einfach kleine Sachen, die auf einmal unglaublichen Wert bekommen.
Wie mussten Sie in der Situation einschätzen? Ich kann mir vorstellen, wenn man, Sie nennen ein Kapitel, die Wahrheit sagen, wenn Sie die Wahrheit gesagt haben. Sie haben Freunde, Familie, Kolleginnen und Kollegen, Doktorantinnen, Doktoranden, die eigenen Kinder, alle eingeweiht, alle waren im Bild. Und jetzt stelle ich mir vor, da gibt es solche und solche. Da gibt es welche, die sagen, komm, wir nehmen die Kinder mal zum Nachmittag mit, dann seid ihr mal für euch. Und es gibt die, die sich aufdrängen und denen man eigentlich sagen möchte, ach bitte nein, macht das nicht mehr. Was ist die richtige Hilfe in so einer Situation?
Für uns war klar, dass wir das allen sagen konnten, wollten und auch sagen mussten. Dadurch, dass ich selber am Krebszentrum beschäftigt war, war es im Prinzip auch nicht möglich, das geheim zu halten. Aber gleichzeitig habe ich eben auch gesehen, dadurch, dass Krebs ja immer noch so ein Stigma hat und dass auch Krebspatienten dadurch stigmatisiert werden und oft man auch in Familien oder in engen Freundschaften nicht darüber reden kann, dass die Patienten dann eben noch weiter isoliert sind. Und so habe ich von Anfang an gesagt, ich mache das anders und bin auch so im alltäglichen Leben eigentlich ziemlich pragmatisch und direkt und war ich hier eben auch. Und die meisten Freunde waren im Prinzip auch froh, auch nur so kleine Sachen wie, ich fahre deine Kinder oder ich gehe mit denen ins Kino oder ich bringe euch was zu essen vorbei. Das sind ja auch Sachen, die man leicht machen kann. Und da geht es auch nicht darum, tiefe Gespräche über den Tod führen zu müssen, sondern man gibt halt Lasagne ab und dann ist gut. War ganz wenig, dass ich sagen musste oder gesagt habe, ach, lass uns mal heute nicht darüber reden. Oder die meisten haben das schon verstanden, wie stressig die Situation war.
Wie stressig war die Situation für Sie, dass Sie sowohl Ihre Frau als auch Sie selbst es schon mal erlebt haben, dass es mies ausging? Ihre Frau hat ihren Vater verloren an den Krebs. Da war sie noch ein Teenager. Sie haben ihren Vater nicht retten können als Mediziner.
Ja, wie Sie sagen, wir beide, meine Frau und ich, haben in unserer engsten Familie die Erfahrung mit Krebs gemacht. Ganz unterschiedlich. Bei meiner Frau war es halt so als Teenager, dass sie dem Ganzen komplett hilflos gegenüberstand, auch als Kind, und hat auch wirklich in der Entwicklungsphase ihres Lebens unglaublichen Einfluss gehabt. Bei mir war es anders. Ich war auch hilflos. Ich war schon Krebsmediziner. Ich war Leberkrebs-Spezialist und ironischerweise hat mein Vater halt Leberkrebs bekommen und war in einem Stadium, wo wirklich zu der Zeit auch keine Hilfe möglich war.
Kam das wieder? Kam diese Erinnerung wieder? Hat sie das eingeholt, dass diese, weil ich habe den Eindruck von Ihnen, sowohl im Buch, wenn ich lese, als auch wenn Sie mir gegenüber sitzen, dass Sie aus der Kategorie ich will statt ich möchte sind, ich will das und das und das erreichen und ich will diesen Krebs besiegen. Kamen diese Zweifel Ihnen irgendwie unter, dass Sie es auch nicht schaffen könnten?
Wenn ich jetzt sage, fast gar nicht, dann, ich will nicht übermenschlich klingen. Weil ich das nicht bin. Aber in der aktuellen Situation mit meiner Erkrankung hatte ich im Prinzip für Zweifel ganz selten Energie. Oder kann man auch anders beleuchten und sagen, ich habe mich das einfach nicht getraut, dahin zu denken. Und solange ich zumindest vom biologischen oder wissenschaftlichen die Chance sah, dass ich geheilt werden könnte, weil das der Erkrankung noch nicht gestreut hatte, habe ich im Prinzip immer nur daraufhin gedacht und gearbeitet. Und sowohl alleine als auch mit meiner Frau haben wir relativ selten darüber geredet, wie das aussehen könnte, wenn das nicht klappt.
Herr Gößling, wenn einem so viel Leid widerfährt, wie oft sinniert man über das, was man schon erlebt hat? Wie oft guckt man in den eigenen Lebensrückspiegel?
Im Sinne von...
Das bin ich.
Ja. Im Allgemeinen, ich gucke gern nach vorne. Ich tue mir auf keinen Fall leid. Ich bin wirklich dankbar für das, was meine Ärzte mir an Pflege und Heilung und Fürsorge haben zuteil werden lassen. Ich bin wirklich dankbar für die Freunde, die ich habe, wo ich auch in den letzten 10 Jahren erlebt habe, wie eng Freundschaften sein können und wie tief die Beziehungen gehen. Wenn ich so zurückdenke, bin ich im Prinzip vor allem dankbar.
Wenn Sie ungern zurückgucken, dann drehen wir uns gemeinsam einfach 180 Grad um, gucken nach vorn, aber in die Anfänge. 1967, geboren in Bielefeld und groß geworden. Was für eine Kindheit sehen Sie denn vor sich? Weil wir haben uns ja umgedreht.
Ja, guter Trick. Ich hatte einen jüngeren Bruder. Wir haben wirklich eine relativ sorgenfreie, unbeschwerte Kindheit gehabt. Hatte damals schon viel Spaß an der Musik. Unsere Eltern haben sich wirklich liebevoll um uns gekümmert, hatte eigentlich ja wirklich eine gute Kindheit.
Die Eltern, der Vater Drucker, die Mutter hat in der evangelischen Kirche als Chorleiterin gearbeitet und Sie haben die Musik gerade angesprochen. Wann haben Sie das erste Mal eine Trompete in die Hand genommen?
Das war in der 3. Klasse. Wir hatten bei uns in unserer Gemeinde einen Posaunenchor und dadurch, dass meine Mutter den Kirchenchor leitete, gab es auch für mich da eigentlich kein Entkommen. Ne? Und habe wirklich auch von früh an Spaß daran gehabt und habe dann später mit dem Trompetenunterricht angefangen, habe dann bei uns im Schulorchester, im Jugendorchester, im Regionalen gespielt, habe Spaß gehabt mit meinen Freunden, wir haben Blechbläsergruppe gehabt, haben bei Wettbewerben gespielt und habe eigentlich die Trompete immer weiter auch mit mir getragen, habe die mitgenommen in die USA, habe da in einem Orchester angefangen zu spielen, wo ich jetzt immer wieder oder jetzt wieder spiele und das war wirklich und ist auch so ein roter Faden in meiner Biografie.
Und dieser rote Faden, wenn man Trompete lernt, der rote Faden ist am Anfang ein sehr nerviger Faden. Ja. Trompete üben ist eine Tortur für alle drumherum. Wie war das denn zu Hause?
Wir hatten einen Keller und da habe ich geübt. Und dann war das zumindest gemindert, die Tortur.
Okay. Und wie zügig kam es dann dazu, dass Sie es beherrscht hatten und das, also auch das stelle ich mir schwer vor, dass die eigene Mutter als Chorleiterin im Kirchenchor sagt, mein Sohn darf jetzt auch in der Kirche spielen. Also wie schnell wurde es nahezu perfekt?
Nicht so schnell. Ne? Ich habe mir das hart erarbeitet und bin sicherlich kein Naturtalent gewesen und hat aber Spaß gemacht und hat aber Jahre Arbeit gekostet.
Waren Sie ein Streber?
Das ist ja auch so ein überfrachtetes Wort, ne?
Waren Sie strebsam?
Ich war bestimmt strebsam. Ja. Ich hatte Spaß daran, gut in der Schule zu sein.
Hat ja auch geklappt, 1er-Abi.
Hat auch geklappt, ja.
Ist Ihnen das zugefallen oder haben Sie sich auf den Hosenboden, sagt man ja immer, setz dich auf den Hosenboden so lange, bis du es drauf hast?
Ja, ich glaube, zufallen, den wenigsten Leuten fällt ja was zu, ne? Wenn man für irgendwas Talent hat, ob das in der Musik ist oder in anderen Bereichen, muss man ja trotzdem noch hart arbeiten, um dahin zu kommen, wo man hinkommen will. Und ich denke, ich habe gearbeitet.
Ja. Wollten Sie Medizin studieren? War das ein Kindheits-, ein Jugendwunsch?
Nee, ich war an Zahlen interessiert, an Statistiken und an Physik und wollte eigentlich Physik studieren. Und dann habe ich aber als Zivildienstleistender in der Neurochirurgie bei uns in der im Klinikum in Bethel in Bielefeld gearbeitet und habe wirklich gemerkt, wie sehr mich das berührt, einfach bei Patienten am Bett zu sitzen, mit denen zu reden und damals ja wirklich als Zivildienstleistender nur so einfache Handrichtungen in der Pflege zu erfüllen. Und das hat mich wirklich geprägt und hat mich dann zum Musikstudium getrieben.
Zum Medizinstudium?
Ja.
Aber die Musik hat Sie nicht ganz losgelassen.
Ja, ich habe weiter Trompete gespielt mit meinen Freunden im Orchester. Ja, das habe ich weitergemacht.
Die Medizin hat Sie ja wirklich weit geführt. Sie sind in Südafrika gewesen und haben dort gearbeitet und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen, ich gehe nach Boston. Wie kam es dazu? Bielefeld ist doch auch ganz schön.
Bielefeld ist schön, ein bisschen regnerisch die meisten Tage im Jahr. Ich wollte weg. Ich wollte was anderes sehen von dieser Welt. Und vielleicht gerade wegen oder trotz des gut behüteten Aufwachsens. Und hatte auch eine Frage, die mir umging damals, die ich beantworten wollte. Und hatte damals unseren Dekan gefragt, wo gibt's eine Forschungsgruppe, die an diesem Gebiet der Leberphysiologie arbeitet? Und er hatte mir so ein paar Orte und ein paar Forscher genannt. Und dann habe ich gedacht, England ist zu nah, San Francisco ist zu weit, Boston hört sich ganz gut an.
Ja, dann haben Sie es komplett gemacht. Sie haben Ihre Frau in Deutschland kennengelernt, in Bielefeld, und sie ist mitgekommen. Als Juristin, richtig?
Die hat Jura in den USA studiert, ja.
Mhm. Und dann ging das Leben in den USA vor 25 Jahren oder vor gut zwei Jahrzehnten so richtig los. Wie war das denn mit der Karriere in den USA? Man sagt ja gern so höher, weiter, schneller, besser. Die können alles viel besser als wir. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich denke, Arzt sein ist ja vor allem dadurch geprägt, dass man mit einem Patienten eine Beziehung aufbaut. Das ist eigentlich das, worum es geht und worum es mir ging. Mir ging es nicht um Karriere, mir ging es nicht um irgendwelche Lorbeeren, sondern wirklich Arzt zu sein. Und in dem Moment und in dem Umfeld, wo ich war, dachte ich, dass ich das am besten könnte. Ich bin dadurch die Assistenzarztausbildung gegangen, die breit ist, also nicht von Anfang an auf Onkologie spezialisiert, und habe wirklich meinen Fokus wirklich darauf gerichtet, für meine Patienten da zu sein, für meine Patienten kompetent zu sein und so gut zu sein, wie ich es eben konnte.
Die Geschichte mit der Karriere, die kam dann aber, also die Karriere schon sehr steil.
Die kam, und ich will das auch nicht abwiegeln, und wir alle haben ja auch ein Interesse daran, in unserem Beruf weiterzukommen, und für mich war es dann so, ich wusste, ich wollte in der Forschung bleiben und habe weiter auch dann nach meiner klinischen Ausbildung noch ein Postdoktorandentraining gehabt und hatte dann Glück, meine eigene Forschungsgruppe in Boston, in Harvard aufzubauen. Ja, man arbeitet dann auch schon daran, dass man, also man weiß, wo die Hürden liegen, und die muss man nehmen, um weiter in der Forschung tätig zu sein. Und dann sind im Prinzip die Anforderungen sind gewachsen und damit auch die Karriere hat ihren Lauf genommen.
Das sagt Frau Fram-Gößling, Krebsmediziner und selbst betroffen, bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, als Dreijähriger das erste Mal die Trompete in der Hand gehabt.
In der dritten Klasse,
okay. Dann also die Trompete richtig erlernt und dann irgendwann aber auch gewollt, dass das mit dem Trompetespielen wieder funktioniert. Um es zu erklären, Ihr Krebs ist im Gesicht gewesen. Sie hatten Operationen an der rechten Gesichtshälfte, an der linken Gesichtshälfte. Und Sie haben vorhin schon erklärt, Sie mussten allein irgendwie das Trinken auch wieder erlernen. Wie kamen Sie auf die irre Idee zu sagen, jetzt könnte das mit diesen wieder funktionieren?
Ja, das war eine irre Idee. Am Anfang hatte ich wirklich, also um das noch zu beschreiben, gerade die erste Krebsoperation 2013 war so massiv, dass auf meiner rechten Gesichtshälfte tiefe Muskeln fehlen. Ein Teil des Nervensystems, der trigeminus Nervenast, ist weg. Und so ist meine rechte Oberlippe im Prinzip permanent taub, immer noch taub. Und ich wusste, dass das so kommen würde, und hatte im Prinzip für mich geplant, Trompete hast jetzt 40 Jahre oder fast 40 Jahre lang gespielt, damit ist genug. Du hast alles gespielt, was du spielen wolltest, und jetzt hörst du dir einfach nur noch Musik an. Und
das sind ja aber nicht Sie.
Ich weiß nicht, ob das nicht ich bin. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit der Entscheidung. Und dann, als die Strahlentherapie und die Verbrennung von der Strahlentherapie abgeheilt waren, dann hatte ich gedacht, aber vielleicht gibt's ja noch eine Möglichkeit, nochmal wieder zu spielen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich für einen Vortrag nach Deutschland flog, mein erster Vortrag nach der Therapie, und habe meinen alten Trompetenlehrer besucht.
Herrn Knoke,
der war, als ich bei ihm Unterricht hatte, war der bei uns der Solotrompeter im Bielefelder Orchester, und bin zu ihm in den alten Überkeller zurückgegangen, wo ich auch als Teenager meine ersten Versuche gemacht hatte. Und wir haben da stundenlang im Keller gesessen, und ich habe alles versucht, alle Mundstücke, und irgendwie zu versuchen, so Vibrationen aus den Lippen hervorzurufen. Und nach etlicher Zeit war ein Ton da. War kein richtiger Ton, aber hörte sich so ein bisschen an wie ein Ton. Und dann habe ich mir nur gedacht, wo ein Ton ist, muss auch ein zweiter Ton sein. Und bin nach Boston zurück, habe mir einen Trompetenlehrer gesucht und habe mit dem systematisch das wieder aufgebaut. Ich spiele nicht mehr auf dem Niveau, auf dem ich vor 10 Jahren gespielt habe.
Aber
Ich spiele im Orchester, ich mache Töne. Ich denke, es ist vor allen Dingen auch eine tolle so physikalische Therapie, Bewegungstherapie für meine Lippen und mein Gesicht. Das hält mich flexibel und macht auch wieder Spaß.
Um das immer wieder zu sagen, ich lerne Sie gerade kennen und nachdem ich Ihr Buch gelesen habe und Sie mir jetzt gegenüber sitzen, habe ich das Gefühl, dass Sie ein Mensch der Kategorie Ich will statt Ich möchte sind. Um mal von der Trompete wegzukommen und zu diesem kleinen Stückchen Zweisamkeit zu kommen. Sie haben Ihre Frau vorhin angesprochen. Viele Beziehungen überstehen diese schwere Last einer Erkrankung nicht. Wie haben Sie es geschafft?
Ja, ich habe das auch bei meinen Patienten oft gesehen, wie sehr Krebs die Beziehung belasten kann, Familien belasten kann. Krebs ist ja nicht nur eine Erkrankung des eigenen Körpers, sondern auch wirklich eine Erkrankung, die das ganze Umfeld mit einbezieht. Hier muss ich einfach wie wir das geschafft haben, es liegt daran, dass meine Frau wahrscheinlich ähnlich pragmatisch und willensstark ist und in der Zeit die Zweifel, die sie sicherlich hatte und über den Ausgang meiner Behandlung nicht geteilt hat, um mit mir auch die Kraft zu geben und die mich jetzt aber auch jeden Tag eigentlich wieder so ins normale Leben zurückzieht und sagt, hör mal, die Kinder müssen zur Schule, unsere Hypothek muss bezahlt werden und all die Sachen, die das Leben so mit sich bringt. Und ich denke, dass dieser Grad der Normalität und mich in die Normalität zurückzuholen auch unglaublich wichtig war.
Sind das die Geschichten, die Sie Ihren Patientinnen und Patienten auch erzählen? Ist es das, was Sie gelernt haben, lernen mussten? Auch da der Bogen zum Anfang Ihrer Geschichte, dass Sie im Hörsaal stehen und den Studentinnen und Studenten beibringen, achtet drauf, dass ihr einen Kontakt zu euren Patientinnen und Patienten habt. Sind Sie sensibler geworden dadurch?
Wahrscheinlich. Ich habe immer gedacht, ich gehe auf meine Patienten ein, auch vor der Erkrankung. Aber jetzt zum einen sehe ich halt mehr, wie Krebs auch das Leben meiner Patienten verändert, wenn sie nicht bei mir im Patientenzimmer sitzen. Meine Geschichte teile ich auch mit meinen Patienten und rede auch mit denen über die Aspekte, die im Prinzip über die eigentliche medizinische Versorgung hinausgehen.
Es geht ja um Kontrollverlust, es geht um Urängste.
Ja, ich denke gerade Kontrollverlust ist so wirklich ein großes Wesen der für Krebs Erkrankte. Und ich versuche dann auch, bestimmte Sachen sind einfach außerhalb der Kontrolle der Patienten. Die Wahl der Medikamente, die Sequenz der Therapien. Und andere Sachen muss man einfach Kontrolle zurückgeben an die Patienten, dass Urlaube gemacht werden können und Familienfeiern gemacht werden können und Bewegung und Essen und solche Sachen. Das ist auch ganz wichtig, dass man da die Patienten bewusst ermuntert und bemündigt.
Das heißt, Sie können sich heute besser in Patientinnen und Patienten reinversetzen?
Vielleicht nicht besser, anders. Einfach, weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn einem irgendwie die Kochsalzlösung, die sterilisierte Kochsalzlösung durch einen Portkatheter infundiert wird, wenn man von der Chemo nicht nur übel ist, sondern man überhaupt keinen Appetit mehr hat, wenn einem die Fingerspitzen kribbeln von der Chemotherapie. Das sind so physische Erfahrungen, die ich ja gemacht habe und die ich auch teilen kann. Und so kann ich mich anders in die Patienten sicherlich reinversetzen. Auf der so psychischen Ebene, wie Sie schon gesagt haben, die Ängste, die man hat vor Nachsorge-CT, die Ängste, die man haben kann, ob das Blutbild gut genug ist, dass man heute Chemotherapie haben kann, die Ängste, die man hat, wenn man wieder in OP geschoben wird, das sind Sachen, die ich ja wirklich auch direkt am eigenen Leib erfahren habe.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, und das finde ich spannend, dass das Wort Hoffnung so wichtig ist in diesen Situationen. Sie haben es selbst erlebt und Sie erzählen es Ihren Patientinnen und Patienten und Sie schreiben, Hoffnung kann man lernen. Jetzt machen alle das Radio laut, rücken nah ran. Dr. Wolfram Gößling erklärt, wie.
Ja, jetzt habe ich was gemacht. Ich glaube, Hoffnung kann man lernen. Ich denke, man kann wirklich sich darauf fokussieren, was möglich ist. Bei mir war es so, ich wusste, solange der Krebs nicht gestreut war, dass ich eine Chance aufs Überleben habe. Hoffnung heißt aber auch, dass man auf dem Weg dahin zur Heilung, zum Überleben, auch die kleinen positiven Sachen im Alltag mitnimmt und die bewusst erlebt. Es gibt, glaube ich, in der Neurobiologie immer noch Diskussionen, was Hoffnung eigentlich ist. Ist es ein Gefühl? Ist es ein Glaube? Ich denke, die Ausrichtung, dass man die Zukunft, dass es besser sein kann, das ist das, was man lernen kann. Das heißt nicht, dass man einem Patienten im metastatischen Endstadium sagen kann, ach, du wirst das schon schaffen. Und das heißt auch im Endstadium zum Beispiel, wenn Heilung nicht möglich ist, dass man Hoffnung auf andere Bereiche lenken kann. Dann kann die Hoffnung sein, zu Hause zu sein und noch eine gute Zeit mit der Familie zu verbringen. Die Hoffnung kann sein, schmerzfrei zu sein. Die Hoffnung kann sein, nochmal eine Reise zu machen.
Vielen Dank für diese Stunde Lebenszeit, die Sie uns geschenkt haben. Dass wir die Zeit zusammen verbringen konnten mit Dr. Wolfram Gößling, der Krebsmediziner, war selbst an Krebs erkrankt. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch und von Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute und maximale Heilung, wenn es das gibt.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.